Ein Sachsen-Anhalter Jung, der mit den ganz Großen des Fußballs zusammen in der Umkleidekabine war. Also der weiß, wie zum Beispiel Ribéry nackig unter der Dusche aussieht. Und gegen Neymar hat er angeblich auch gespielt. All das müssen wir hier heute besprechen. Es wird einfach wahrscheinlich die neue beste Show aller Zeiten.
Musste machen.
Musste machen.
Musste machen. Der Amateurfußball-Podcast des Fußballverbandes Sachsen-Anhalt. Vorgelegt von der Avento Intensivpflege.
Welche Farbe hat der Amateurfußball in Sachsen-Anhalt? Wie fühlt er sich an? Wie riecht er? Und wer ist eigentlich alles dabei? Das wird hier ausführlich gesprochen und noch viel mehr. Wir versuchen, so ausführlich und informativ wie möglich zu sein. Hilft immer nur, wenn ihr diese E-Mail-Adresse benutzt. Und zwar musste machen, zusammengeschrieben, mustemachen@fsa-online.de. Schreibt uns, wann immer ihr, was immer ihr wollt. Und wir besprechen das. Wenn ich von wir spreche, dann meine ich natürlich meinen früheren Freund, jetzigen Kollegen, Danny Piele, der mir gegenüber sitzt. Und heute ist Donnerstag, heute ist eine Gästefolge. Möchtest du das erste Wort an unseren fantastischen, wahrscheinlich bisher berühmtesten Gast
richten? Ich konnte gestern nicht einschlafen. Ich habe gestern Abend mich noch auf die Folge vorbereitet und habe dann mal so ein bisschen durchgescrollt. Und ich bin ja Bayern-Fan und habe dann die Saison gesehen, in der unser Gast beim FC Bayern München war und hatte Tränen in den Augen, musste meine Kinder unterschicken, sie sollten mich nicht weinen sehen. Ja, das war Nils Petersen, schön, dass du da bist. Guten Morgen.
Was für ein Intro. Guten Morgen. Tut mir leid, dass du wegen mir weinen musstest.
Ja, wirklich. Ich hatte wirklich Tränen in den Augen. Ich habe diesen Kader gesehen. Erste Frage, Nils. Du hast so viel erreicht. Aber wie war das, als du den ersten Tag in diese Kabine gekommen bist?
Super unangenehm. Also wenn du dann so als, sag ich mal, als so kleiner Ossi irgendwie kommst du dann vorgefahren, fährst in die Tiefgarage vom FC Bayern, gehst hoch und dann siehst du da die ersten Jungs irgendwie rumsitzen, die da am liebsten irgendwie sitzen würdest, weil du irgendwie denkst, das sind ja eigentlich so die Debates, was mache ich hier? Ich bin hier völlig falsch, ich bin hier völlig fehl am Platz. So habe ich mich gefühlt.
Ja, das kann ich mir vorstellen. So ein Schweinsteiger, Ribéry, Robben, mein Lieblingsstürmer Mario Gomez, also krieg gleich wieder Pippi in Augen.
Ich fand ja viel witziger, wie Nils gesagt hat, du gehst durch die Tiefgarage und dann kommst du in die Kabine und er hat kein Wort über die Tiefgarage gesagt. Also jeder Beitrag, den ich kenne aus der Tiefgarage des FC Bayern, da steht gerade hier Gomez, er hatte riesen Schlitten standen da unten und so weiter. Mit was für einem Auto bist denn du damals vorgefahren? Was hattest du denn für einen Sponsor beim Verein davor?
Nee, bei Energie Cottbus gab es gar keinen Sponsor. Siehste? Eine gute Frage. Ich bin wahrscheinlich mit meinem Ford Kuga oder so reingefahren. Ich weiß nicht, dass man mit einem Ford Zutritt kriegt in der Audi-Garage. Ich weiß gar nicht. Aber die Dienstwagen gab es dann erst ein paar Wochen später. Da fährt man ja so als Mannschaft nach Ingolstadt, da wird das so ein bisschen zelebriert und da kriegt dann ja so jeder seinen Schlitten. Das ist schon ganz cool. Ja.
Und gibt's da, also wenn du normalerweise als Arbeitnehmer in einem Unternehmen bist, dann haben die gewisse Ranges, wer sich in welcher Form einen Firmenwagen nehmen kann. Erste, zweite, dritte Kategorie. Erste ist so ein quasi Audi Q8 wahrscheinlich. Genau. Und erste Kategorie ist Audi A1 bis Audi A3. Gab's das auch bei euch oder konnte sich jeder aussuchen, was er wollte?
Nee, da war man schon auch so ein bisschen eingeschränkt. Also es gibt da wahrscheinlich so eine Art Geschäftsführerebene für die Topstars und ich war so sozusagen der Sekretär. Also ich habe dann einen einfacheren Wagen zusammengestellt. Aber du, da bin ich immer noch Ossi, das, was ich kostenlos kriege, nehme ich mit.
Klassiker.
Wir müssen nochmal schnell auch die Linie für die Leute, weil das ist ja das Witzige. Wir beide sind aus einer Generation, dass wir Nils Petersen kennen wir von vorne bis hinten und feiern diese Geschichte ganz groß. Aber Menschen, die so 5, 6, 7, 10 Jahre nach uns geboren sind oder nach dir, damit wir bei den jungen Leuten bleiben, da habe ich nämlich auch beobachtet, man spricht von großen Namen und dann sagen die, hä, von dem redest du und so, weil die immer nur die aktuellen Topstars irgendwie finden. Nils Petersen in Wernigerode geboren, Papa vom Chefcoach, Supertrainer Petersen, hat im Harz, glaube ich, bei, bitte?
Sohn, nicht Papa.
Sohn. Du bist dein Papa von deinem Papa, wie geil ist denn das? Hat, glaube ich, bei Einheit Wernigerode gespielt, bei Halberstadt gespielt, war beim FC Magdeburg, war bei Cottbus, dann hat er beim FC Bayern München gespielt. Das ist sowieso witzig, wie man von Cottbus zu Bayern kommt. Das würde mich wirklich mal interessieren. Gibt es da wirklich sichere Fakten, wie das funktioniert hat, wo du da beobachtet wurdest? Und weil damals gab es doch noch nicht mal so geile Highlight-Videos oder sowas, oder? Die man im Internet sich angucken konnte.
Ja, ich glaube auch nicht, dass Bayern so scoutet mit Highlight-Videos. Aber ich habe dann erst im Nachhinein erfahren, dass zum Beispiel ein Scout von Bayern München mich in Bochum beobachtet hat gegen Cottbus und ist nach dem Warmmachen gegangen, weil er beim Warmmachen schon gesehen hat, A, der ist aufnahmefähig, B, der hört zu, C, der hat einen guten Abschluss, D, der gibt Gas, das hat ihm schon gereicht sozusagen. Und das fand ich super spannend. Und es war halt so, dass echt viele Vereine sich um mich bemüht haben. Klar, ich hatte 25 Tore als junger deutscher Stürmer in der zweiten Liga. Da hat man einen Markt. Aber alle haben mich immer zu sich eingeladen. Und Bayern waren die Einzigen, die gesagt haben, wie kommst du dir nach Cottbus? Ne? Also damals ist dann Christian Nerlinger als Verantwortlicher nach Cottbus gereist, um mich zu besuchen, um mich davon zu überzeugen, den Weg zu machen. Das hat mir auch irgendwie imponiert, ja.
Es ist natürlich auch ein untypischer Transfer für den FC Bayern München. Ich glaube, nach Lukas Podolski gab es das erst das zweite Mal mit dir, dass aus der zweiten Liga ein Spieler verpflichtet wurde. Und ich stelle mir das wirklich auch brutal vor, wenn wirklich der FC Bayern München bei dir dann sitzt, beziehungsweise du mit dem Verantwortlichen sprichst. Durftest du deinen Campus dann auch noch angucken oder war für dich klar, als Christian da war, ich unterschreibe hier sofort?
Der Witz war, ich habe ihm dann sozusagen die Hand gegeben und mein damaliger Berater meinte so, du hast jetzt eigentlich mündlich zugesagt sozusagen. Du hast jetzt dadurch... Weil er gesagt hat, also machen wir's. Und hat so die Hand gegeben und dann sagst du, nö, ich gebe dir nicht die Hand, machst du ja nicht.
Ja.
So, dann machst du eigentlich schon sozusagen auch fix. Und dann zur damaligen Zeit war es eh sogar so, dass ich irgendwie noch keine eigenen Entscheidungen getroffen habe. Da hat dann irgendwie, keine Ahnung, als ich bei meinem Berater war und die Vereine durchgegangen sind, die alle angerufen haben, hat ja mein Vater bei Bayern gesagt, das machen wir. So, und dann hast du ja gar keine eigene Entscheidungsgewalt in dem Moment. Und dann ist auch eine witzige Story, weil du ja vorhin mit Mario Gomez erzählt hast. Das wissen ja noch nicht alle, aber mein damaliger Berater hat ja gesagt, kein Interview geben vorm ersten Training, kein Interview geben. Ich so, bleib ruhig, ich gebe kein Interview. Einen Tag vorm ersten Training ruft er mich an und sagt, Nils, setz dich hin, dein Vater hat ein Interview gegeben. Riesengroß in den Gazetten Überschrift, mein Sohn muss sich doch nicht vor Mario Gomez verstecken.
Also technisch glaube ich das sogar. Also technisch glaube ich, hätte dich überhaupt nicht verstecken müssen.
Also wenn man die Person Papa Petersen erklären muss, dann ist das mit der Geschichte auch passiert. Aber jetzt ist ja, wie ging die Geschichte weiter? Hast du dann deinen Berater auf deinen Vater gehetzt oder hast du selber angerufen und hast gesagt, Papa, ich zahle jetzt das Taschengeld der letzten 30 Jahre rückwirkend zurück, aber hör auf mit der Scheiße oder wie war das?
Ihr kennt ihn doch. Das ist so, ich bin sozusagen ohne Ellenbogen zur Welt gekommen und er hatte 4. Und dann hat er die sozusagen für mich eingesetzt und hat dann sozusagen, ach, dicker Mensch, das gehört doch dazu, das muss ich auch nicht verstecken. Also er war ja auch mal mein größter Kritiker, aber auch mein größter Fan. Also er wollte mich immer auf die nächste Ebene hieven, weil er wusste, dass ich eher wenig Selbstbewusstsein hatte. Und das hat mir natürlich dann auch nicht geschadet, ja, dass man das so ein bisschen dann auch aus seinem Umfeld kriegt.
Aber das ist eine wirklich spannende Kiste, bevor wir wieder weiter geile Gossip-Geschichten hier versuchen aus dir rauszukitzeln. Lass uns mal versuchen, einen Link zu schaffen für Väter und talentierte Söhne mit Vätern, die 4 Ellbogen haben und so. Was ist denn aus deiner Sicht, was ist denn da wichtig? In beide Richtungen kannst du ja vielleicht da was sagen, weil sowas ist ja eine super alte Geschichte. Der Papa hat es vielleicht mal bis in die Landesliga geschafft und der Sohn ist Talent, kann gerade auslaufen, trifft zweimal den Ball mit beiden Füßen und Papa sagt, ich bringe dich in 5 Jahren in die Bundesliga. Was sind die Fehler, was sind die Dinge, auf die man achten sollte, aus deiner Sicht?
Es sind witzigerweise echt nicht nur die Väter, ich merke auch immer mehr, es sind die Mütter, die größten Fans ihrer Kinder und Söhne sind. Das ist dann halt so, dass natürlich jeder heutzutage hofft, mein Sohn wird Bundesliga-Profi, mein Sohn wird mal irgendwann Ruhm und Ehre bekommen und viel Geld verdienen und mein Sohn ist eigentlich der Beste und der muss ja eigentlich jedes Spiel spielen. Der Witz ist immer, dass ganz oft dann zum Beispiel auch Eltern auf mich zukommen, wo ich keine Kinder habe, und sagen, was soll ich machen? Mein Sohn ist, der ist gerade 14 und der ist eigentlich richtig gut, aber der Trainer setzt nicht so auf ihn, weil er der Kleinste ist. Und dann machen die sich seit 2 Jahren Gedanken, was mit ihrem Sohn passiert. Und dann frage ich mal, haben sie mal ihren Sohn gesprochen, macht es ihm noch Spaß, da wo er ist? Das wissen die dann immer gar nicht. Also das ist ganz oft so, dass dann einfach Eltern entschieden, dem macht es gerade Spaß oder nicht, anhand dessen, ob er spielt oder nicht. Und ich habe zum Beispiel früher auch nicht immer gespielt, selbst bei Halberstadt war es dann so in der B-Jugend, dass ich dann manchmal draußen saß. Und mein Vater hat aber mal erkannt, der war ja auch selber Trainer, der wusste auch, dass es dazugehört halt, dass nicht jeder spielt, dass es mir aber Spaß macht, dass ich gerne zum Training gehe. Und wenn es mir keinen Spaß mehr gemacht hat, dann kann man drüber reden. Ne? Wenn man dann nur noch bedrüppelt nach Hause kommt, dann muss man halt eine Lösung finden. Und dann habe ich auch mal meine Vereinswechsel gemacht oder mal den nächsten Schritt gemacht. Aber man braucht manchmal vielleicht den Arm der Mutter, wo man sich mal anlehnen kann, wenn es nicht so gut läuft. Man braucht mal einen Arschtritt vom Vater. Gibt vielleicht auch Mütter, die einen Arschtritt geben und der Vater ist eher der Kuschelbär. Aber auf alle Fälle brauchst du einen guten Mix und man darf die Freude halt nie verlieren. Und viele Eltern sehen immer nur sozusagen die Karriereleiter des Sohnes, aber gar nicht, wie es dem geht sozusagen. Und da immer reinzuhorchen ist eigentlich das A und O, weil es wird halt nicht jeder Bundesliga-Profi. Es ist halt, die Chance ist nicht so hoch, aber man kann viel dafür tun, dass man so ein bisschen die weichen Faktoren so ein bisschen beachtet. Und dass man einfach schaut, dass der Junge trotzdem einfach Spaß hat, weil die meisten wirklich, die Eltern, sorgen dafür, dass der Junge keinen Spaß mehr hat, weil die Eltern sich ständig einmischen. Mein Vater hat sich auch viel eingemischt. Ihr müsst euch vorstellen, ich war Zweitliga-Profi bei Kaltas Jena. Wir haben 2-1 verloren. Ich kam rein, hab ein Tor gemacht. Und dann kommt Lutz Lindemann nach dem Spiel in Whirlpool zu mir. Ich noch genossen mein Tor. Sagt, dein Vater hat mich gerade angerufen, warum du so spät eingewechselt wurdest. 5 Minuten nach Abpfiff. So. Also, die Eltern werden sich immer einmischen. Und in manchen Momenten ist es gut. Manchmal ist es vielleicht auch drüber.
Ein Plädoyer für Emotionen, für die einfachen Werte und die Emotionen in einer Welt, von der man denkt, sie besteht nur aus Klicks, Trikotverkäufen und Beratergesprächen. Ist toll, finde ich großartig. So, Danny, ich muss dich halt ein bisschen im Zaum halten, oder? Weil FC Bayern Fanboy, wie sie auch.
Na, und Nils Feder ist ein Fanboy, das kann ich an der Stelle so sagen. Also,
ja.
Außer dass du hast gerade wieder einen wunden Punkt aufgemacht, du warst ja, glaube ich, bis zur B-Jugend in Halberstadt.
Ja.
Und ich glaube, ich weiß nicht, ob es C-Jugend oder B-Jugend war. Da hast du uns mal richtig verdroschen, ja. Da durfte ich mal ein Jahr in einem Jugendbereich Verbandsliga spielen. Und da haben wir gegen Germania Halberstadt gespielt und wir haben, glaube ich, 14, 15, 16, 0 verloren. Ich glaube, du hast mindestens 8, 9 Tore geschossen. Das war wirklich sehr, sehr unangenehm. Und in dem Spiel, natürlich fällt dir das in der C-Jugend irgendwie nicht auf, und irgendwie vor ein paar Jahren kamen dann meine Eltern, die damals nicht so diese Eltern waren, die gesagt haben, du musst jetzt hier mehr spielen und gib mal Gas, sondern eher die, macht dein Ding und wir gucken am Rande. Mein Papa hat mir auch nie irgendwie danach so Feedbacks gegeben, hat mich immer komplett in Ruhe gelassen, hat nur gefragt, ob er mir irgendwie helfen kann und so weiter. Und dann kam es immer so mit einem Zeitungsartikel von damals zu mir und sagte, guck mal, du hast schon mal gegen Nils Petersen gespielt. Und dann habe ich gesagt, oh, das ist ja richtig geil. Ja, ist ja richtig geil. Und dann gucke ich auf das Ergebnis und gucke dann so drauf, ja, okay, war denn nicht.
Ich habe 7 Mal einen Anstoß gemacht.
Zu der Zeit durfte ich noch irgendwo als Vorstopper agieren, wie das so.
Vorstopper.
Wie das damals im Stadtfußball so üblich war. Weil ich sagte, ich habe wahrscheinlich nur Nils an mir vorbeilaufen sehen.
Nee, aber ich kann das verstehen, Danny, weil Nils ist halt alles, was du nicht bist, ja. Groß, schlank, schnell. Und erfolgreich.
Technisch stark.
Du hast mir den Weg geebnet in diesem Spiel.
Ja. Nils, endlich. Aber
du hast ihm die Tür aufgemacht. Siebenmal.
Ich stell mir das aber wirklich auch krass vor, wenn du denn jemanden hast in der Familie, der auch wirklich schon sehr, sehr viel erlebt hat, der dann auch natürlich auch Tipps geben kann, aber natürlich auch Sachen fordert. Wie kam es denn, dass er eigentlich gar nicht so richtig dein Berater dann war? Du hattest ja warst du in der Berateragentur, richtig?
Ja, richtig. Richtig, das hat sich einfach nie so ergeben. Mein Vater ist jetzt aber auch nicht der Ökonom, mein Vater ist jetzt nicht der Jurist, mein Vater ist jetzt nicht der, der sich da irgendwie mit Verträgen oder so auskannte. Deswegen war das für uns immer ganz klar. Und wir hatten ja damals auch jahrelang mit Frank Lieberam hier immer an der Seite, der so ein bisschen, sag ich mal, Freund der Familie war, dem wir da vertraut haben, der Erste war, der mich dann auch so ein bisschen auch gesichtet hat und geholt hat, wo man auch sagt, das hat er sich auch einfach verdient und das ist sein Job. Deswegen, haben wir da... Also mein Vater war zum Beispiel auch jemand, der hat jetzt nie irgendwie auf großen Sohlen gelebt oder da irgendwie über den Verhältnissen gelebt. Der war, der brauchte ja nur Fußball, um glücklich zu sein. Und das hat er gekriegt durch seinen Job, durch meinen Job. Der hat ja eher, sag ich mal, Geld rausgeschmissen. Also das ist ja eher so, der hat ja seine Jungs beschenkt mit Fußballschuhen und Bällen und allem. Und ist er noch mit Minus rausgegangen. Also ihm ging es da wirklich nie ums Geld sozusagen. Und deswegen haben wir da super Zusammenarbeit immer mit den Beratern gehabt und die haben auch einen Top-Job gemacht. Und ihr müsst euch auch vorstellen, ich bin dann damals nach Bayern gewechselt und habe dort unterschrieben in einem Raum mit Uli Hoeneß, Karl Hopfner, Christian Erlinger, Karl-Heinz Rummenigge, saßen alle da um mich herum. Und mein Vater hat das Smartphone für sich entdeckt und hat alles immer so gefilmt. Er hat gesagt, das ist Uli Hoeneß, das ist Karl-Heinz Rummenigge. Also er war ja selber ein Fanboy. Ich weiß auch nicht, ob er in die Beraterschiene reingepasst hätte dann.
Aber da stelle ich mir auch sehr, sehr, also generell diese Situation stelle ich mir sehr, sehr schwierig vor. Denn mit diesen Persönlichkeiten in einem Raum sind, wie du schon sagst, du kommst ja auch jetzt nicht klassisch 20 Jahre im NLZ gewesen, dann diese Karrierewege, sondern der Karriereweg ist ja schon einer von 1000, der so passiert, oder einer von 100.000, von einem kleinen Verein in Sachsen-Anhalt, aber einer der größten im Harz, dann über den Umweg Jena, dann Cottbus und dann Bayern München, das ist ja... Und dann sitzt du da in einem Raum, also neben der Kabine, hast natürlich dann noch Uli Hoeneß und Karl-Heinz Rummenigge. Und dann noch ein Papa zu haben, der das Ganze komplett feiert und was ja eigentlich komplett sympathisch ist. Ja, also
machen wir ich würde gerne eine Lanze brechen für Papa Petersen, weil das ist natürlich auch eine ganz andere Generation. Weil du musst dir halt vorstellen, du hörst ja, Frank Lieberam war halt der Kumpel, alter Ostfußballer. Ich glaube, Leipzig, Nationalmannschaft hat er gespielt, oder? Frank Lieberam? Ich glaube, der war bei...
Muss ich jetzt nicht sagen.
Ja, ja, der war bei Lok Leipzig und dann halt Nationalmannschaft, glaube ich, auch gespielt und so weiter. Und da waren doch Highlights, wenn die einen Adidas-Trainingsanzug gekriegt haben und ihren Trabant gleich oder einen Lada und nicht darauf warten mussten. Und wenn du dann innerhalb von so kurzer Zeit in diese Region wechselst und dann plötzlich diese Typen da alle siehst und so, ich verstehe dein Papa komplett, ja. Aber ja, ist natürlich total. Das, was ein junger Mann dann natürlich wahrscheinlich nicht so richtig gut findet.
Ich krieg's zeitlich gerade nicht übereinander gelegt, Nils. Dein Vater war ja dann auch beim ersten FC Magdeburg Trainer. Gab's da mal irgendwann in deiner Laufzeit oder in deinem Fall ja auch richtig Karriere die Möglichkeit, nach Magdeburg zu gehen oder gab's da konkrete Anfragen?
Nee, nicht wirklich. Also witzigerweise, als ich mit, keine Ahnung, 15, 16 nach Jena gegangen bin, kamen dann so die ersten und gesagt, hey, warum geht denn da nach Jena, warum geht denn da nicht nach Magdeburg oder Halle? Damals war es dann aber so, dass dann einfach ich auch keine Anfrage von dort bekam und ich war nie der Typ, der jetzt irgendwo hingefahren ist, Probetraining und mich anbietern, weiß nicht, so war ich einfach nie, mein Vater war auch nie so dahinterher und Jena waren die ersten, die mich dann angesprochen haben und mich eingeladen haben und dann bin ich halt hin und bin dorthin gewechselt. Und später war es dann eigentlich so, dass dann klar immer mal wieder so rumgesponnen wurde und gesagt hat, Mensch, könnte doch passen oder vielleicht Richtung Karriereende nochmal nach Magdeburg. Aber das muss man ja auch mal sagen, Magdeburg war dann auch irgendwann so gut. Da, klar hätte ich jetzt noch als zum Ende der Karriere nochmal hingehen können. Aber wenn du dann als, klingt jetzt ein bisschen arrogant, aber als Nils Petersen zu FC Magdeburg wechselt, dann ist die Erwartungshaltung da, der muss jetzt 15 Tore machen. Und das weiß ich nicht, ob ich da in dem körperlichen Zustand noch war, um das irgendwie zu schaffen. Und dann, keine Ahnung, habe ich das auch nicht mehr so gefühlt. Und das klingt ja auch mal so leicht und lapidar, ach, geh mal nach Magdeburg. Aber dann musste der einen ganzen Koffer packen. Ich habe ihm ein Haus gebaut. Dann gehst du irgendwie 6 Stunden entfernt nach Magdeburg, um dann noch ein Jahr zu kicken. Das klingt total so romantisch und sympathisch. Aber meine Freiburger Frau, das jetzt so cool gefunden hätte, keine Ahnung.
Ja, es ist, glaube ich, immer so ein Wunschdenken aus der Region. Ich kann mich erinnern, ich glaube, Marcel Schmelzer ist auch gleicher Jahrgang wie wir. Bei dem hat man auch immer gehofft, Mensch, kann das nicht mal ein Weg zurück sein und kann ja nicht mal zurückkommen. Aber du hast es gerade richtig gesagt, und das ist ja auch überhaupt nicht überheblich und arrogant. Die Fallhöhe ist auch einfach immens. Ja, also Marcel und du, ihr seid Nationalspieler gewesen. Ihr habt Sachen gesehen, da träumen wir halt alle von. Und selbst in der zweiten Liga träumst du davon. Und da ist die Fallhöhe, beziehungsweise auch, dass es dann nicht funktioniert hat, das Risiko viel zu groß, dass man das halt eventuell eingehen muss für ein Jahr, vielleicht für 2 Jahre, vielleicht aber auch nur für ein halbes Jahr. Das kann ich komplett nachvollziehen.
Kurze Verbesserung.
Außerdem war noch Beckus da.
Ja, aber du und Beckus, es könnte sein, dass das vielleicht 2, 3 Tore mehr geworden wären in einer bestimmten Zeit.
Ich sehe nur einen Vorteil bei Beckus.
Es wäre auch der langsamste Sturm der Liga, glaube ich.
Das auf jeden Fall. Aber
sexy as hell, Alter.
Und Beckus hätte helfen können, weil er kann Stapler fahren. Das hat er hier in der Folge gedroppt, als er da war.
Ja, Beckus war bei uns und hat gesagt, er verrät uns was er noch nie gemacht hat, als er noch Geld nebenbei verdienen musste, als er Stapler gefahren hat, wo er gar keinen Schein hatte. Einen Riesenskandal haben wir hier aufgedrückt. Haben wir komplett aufgedeckt.
Aber es ist verjährt wahrscheinlich in Sachsen-Anhalt.
Ja, deshalb haben wir es dann nur erzählt. Ich hatte so ein Stechen, ich habe nochmal nachgeguckt, Frank Lieberham bei Dresden hat er gespielt, was lustig ist, weil er danach dann auch nochmal beim FCM und auch vorher gespielt hat, was bei der Fanfreundschaft der beiden Fanlager ziemlich bemerkenswert ist, wie ich finde. War aber auch in Halberstadt und so weiter.
Der Luis Figo des Ostens.
Das hört er gerne. Das kannst du nachher schreiben. Freut er sich bestimmt.
Ja, Luis Figo ganz weit oben bei den krassesten, gehatetsten Transfers zwischen zwei Feinden. Damals von Barcelona zu Real gewechselt, ja?
Gibt es da deutsche Pendant? Gibt es Jens Lehmann, glaube ich, Schalke und Dortmund?
Beides ja, Mario Götze, glaube ich, können wir dazu zählen. Ich glaube, das war auch so ein Transfer, das der jetzt nicht so cool war.
Und hier, wie heißt Andi er hier? Die Schutzschwalbe, würde ich sagen, die Schutzschwalbe.
Ja. Nils, dann ging es weiter. Nach Bayern München haben wir dann Werder Bremen, auch ein sehr sympathischer Verein. Was ich noch gestern auch nicht so auf dem Schirm hatte, du bist ja, glaube ich, dann im Winter gewechselt, kann das sein? Ausgeliehen?
Von Bayern zu Bremen?
Ja.
Nee, nach einer Saison. Also nach einer Saison. Genau.
Ah, genau. Stimmt, da warst du ja dabei, das habe ich gesehen. Ah, stimmt, genau. Und dann hat man den Vertrag verlängert, hat dich aber ausgeliehen.
Genau.
Das passiert ja öfter mal. Ist es dann auch so, dass es da nochmal einen Schnaps obendrauf gibt finanziell? Oder war das eigentlich eher so eine Sicherheit, um eine höhere Ablöse zu generieren?
Nee, also der Vertrag war dann sozusagen einfach, hatte das gleiche Gehalt. Fand ich auch super wertschätzend von Bayern, dass sie nicht gesagt haben, hier, Peanuts, der juckt uns nicht, den leihen wir jetzt mal aus, weil danach hätte ich ja immer noch einen der Vertrag bei Bayern gehabt, aber irgendwie haben sie an mich geglaubt und fand ich super nett und am Ende kriegst du aber ja das Gehalt dran von Werder Bremen, deswegen war das eigentlich in dem Moment fast egal, was dann da drin steht, weil wenn du ausgeliehen wirst, dann läuft das alles über den neuen Verein.
Ah, okay. Und dann aber nach der Saison in Bremen, der ist ja ordentlich performt, hat Bayern aber gedacht, wir müssen ja mal im Sturm ein bisschen was machen, nachdem man so fast keinen Titel geholt hatte. Dann kamen dann so eine Kanten wie Mario Mandzukic. Wolltest du denn auch weg oder war das eher so eine Initiierung von Bayern München?
Es war dann schon so, dass ich dann, weiß ich noch, so März, April, als dann so Saisonende war in Bremen, ich mich da sehr wohl gefühlt habe, sehr heimisch gefühlt habe. Auch die Tabellenregion hat mir eher zugesagt, qualitativ, dass ich dann gesagt habe, ich will da unbedingt bleiben. Und dann war damals Thomas Aichin Manager und hat gesagt, wir machen alles, wir machen alles. Und ich glaube, Bayern hat das auch gespürt. Deswegen haben die auch sich dann irgendwo dann in der Mitte getroffen, finanziell. Und da war ich super happy, dass das so zustande kam, weil Bayern natürlich damals, dann Nerlinger ist weg, der mich geholt hat. Dann kam Sammer. Dann haben sie, wie gesagt, Mandzukic und Pizarro geholt. Also zwei Top-Stürmer für die Bank, sage ich mal auch. Da war mir schon klar, da ist jetzt auch keine Zukunft für mich sozusagen. Und deswegen war ich voll d'accord.
Hast du jemals mit Sammer ein Gespräch geführt?
Nein, nie mit Sammer. Und damals kam ja dann auch Guardiola genau danach. Und nein, da gab es gar kein Gespräch. Also ich kann mich nur an ein Gespräch erinnern. Da habe ich dann Suspendierungsvertrag oder so. Also der wird dann ausgesetzt sozusagen, wenn du verliehen wirst. Und da saß ich in der Geschäftsstelle beim FC Bayern noch und da hat mich Uli Hoeneß noch in sein Büro geholt, weil er gerade so ein bisschen Zeit hatte und dann haben wir echt so ewig geschnackt und das fand ich super wertschätzend manchmal. Das waren so kleine Momente, die bleiben einem so in Erinnerung. Deswegen lasse ich auch nie was auf Uli Hoeneß kommen. Da bin ich Egoist. Aber das hat mir schon imponiert immer, dass man da trotzdem so viel Wertschätzung erfahren hat als so kleiner Fisch in diesem Haifischbecken.
Die Geschichte erzählen ja unterschiedlichste Spieler über Uli Hoeneß und sagen, dass er menschlich im persönlichen Kontakt super korrekt und fair, warmherzig gewesen sein soll. Finde ich super bemerkenswert, auch dargestellt hier beim Mehmet Scholl in diesem Film und rund um sein letztes Spiel und so. Da singt er auch ein ganz krasses Lied auf Uli Hoeneß, obwohl der in der Öffentlichkeit sich ja über Mehmet Scholl mitunter auch mal nicht so geil geäußert hat. Irgendwie hat er aber gesagt, dass er im persönlichen Gespräch, kann man sich irgendwie so gar nicht vorstellen. Ich habe nach Sammer nur gefragt, weil mich halt wirklich interessiert hätte, ob der so knallhart dann auch in so einem privaten Gespräch gewesen wäre und gesagt hat, Diggi, wir sind zwar zwei Ossis, aber hier mal nach Bremen. Irgendwie sowas. Ob der da so ist oder ob der da anders formuliert, auch wenn es das Gespräch nicht gab.
Also, ich kenne ihn ja von Amazon Prime, da haben wir zusammen gearbeitet und der ist schon sehr straight und sehr ehrlich, aber ich schätze das an ihm. Viele tun sich schwer damit, mit dieser ehrlichen Meinung und diesem Klartext, aber ich mag meinungsstarke Menschen, aber man tut sich mal schwer damit, weil das echt rar geworden ist auf dem Markt.
Ja, und euch eint ja, dass sie, er hat ja auch einen meinungsstarken Vater. Aber er hat sich ja komplett in die andere Richtung entwickelt. Also er hat ja, glaube ich, noch einen draufgesetzt im Vergleich zu seinem Papa, während du ja dann so eher der flauschige Flauschbär bist, wie wir hier gerade im Podcast
ja,
auch merken.
Ja, stimmt. Es ist witzig so zusammengefasst. Eine witzige Anekdote. Ich hatte mit ihm in Manchester gearbeitet, mit Man United gegen Bayern. Und wir waren spät dran, es war Stau ohne Ende. Und wir saßen zusammen in einem Uber. Und er hatte keine Ahnung, was ein Uber ist. Und wir waren aber zu spät dran und dann haben wir irgendwann alle im Auto entschieden, wir gehen zu Fuß. Und dann weiß ich noch, wie Matthias damals zu mir gesagt, bitte bleib mit dem Auto, ich habe keine Ahnung, was es hier ist. Und dann bin ich bei ihm geblieben. Ich hoffe, ich habe immer noch einen Stein im Bett bei ihm. Ja.
Jetzt nicht mehr, Nils, aber ja.
nächste Headline. Ja. Musste machen Podcast. Ein Nils Petersen muss sich vor Sammer nicht verstecken. Ja. Der muss ihn beschützen.
Prime hat Vertrag gekündigt mit Sammer. Und Uber ist
kann euer ich Partner von Nils Petersen. Ja, der harte Hund. Nein, das ist eine schöne Geschichte. Vielen Dank dafür.
Dann bist du nach Bremen und ich finde, es wurde sogar, wenn so rückbetrachtend, ja nicht schlechter, sondern wenn man so die Spieler sieht, ja eigentlich eher so besser, ja. Also ein Kevin de Bruyne, ein Niklas Füllkrug, da war natürlich auch richtig, also Fülle wahrscheinlich damals noch nicht so bekannt, aber ein Kevin de Bruyne, der Ausnahmespieler, oder?
Du, also ich war vorne im Sturm und hinter mir waren De Bruyne, Aaron Hunt, Arnautovic, Elia. Das war so die Viererreihe hinter mir. Da hast du schon krass, sag ich mal, Vorlagen bekommen. Defensiv waren wir sehr, sehr anfällig immer, das war unser Problem. Aber auch damit Sokratis, Anfangszeit noch Naldo, der ist dann aber gegangen. Wir hatten schon Clemens Fritz, also das war schon eine sehr, sehr gute Mannschaft. Aber wir haben so ein bisschen underperformed. Erste Saison war es noch okay. Aber dann in der Rückserie war es dann so, dann Arnautovic, Elia ein paar Mal suspendiert. Dann hatten wir relativ viel Unruhe. Und dann sind wir so durchgereicht worden, dass du dann am Ende irgendwie Elfter oder so wirst. Aber die Mannschaft an sich hatte schon echt hohes Niveau, ja.
Die Namen klingen wirklich geil. Und mir war gar nicht bewusst, dass du mit, also meine Musikerkumpels nennen ihn sympathisch und wertschätzend Astronautovic. Und ja. Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass wenn man den im Kader hat, hinten irgendwie bei seiner Disziplin irgendwelche Schwächen defensiv irgendwie aufkommen können. Ist der wirklich so durchgepfiffen?
Ja, das... Also ich mag ihn aber. Er hat halt einen Vollschutz. Der saß an der Kabine neben mir. Aber ich kann halt immer totlachen, ne? Also ich habe ja auch, das habe ich letztes Mal schon gesagt, Jahre später haben wir uns gesehen im Spielertunnel Österreich-Deutschland, mein erstes Länderspiel. Und dann kommt er so rüber vor allen anderen und sagt so, ey, Petersen, du warst so schlecht, dass du jetzt hier stehst. Wahnsinn. Und so. Also so vor allen Nationalspielern, Kameras an. Aber das ist halt eher so, der labert drauf los, den juckt halt nichts. Aber du hast schon auch viel Spaß mit ihm gehabt und halt echt ein Top-Spieler. Das vergisst man manchmal auch.
Oh, das ist wirklich geil. Wenn, stell dir vor, Nationalmann, und dann kommt er an mit seinem Wiener, mit seinem österreichischen Dialekt. Er geht bitte, du Arschloch. Geschäften. Ich scheiß dir in die Kabine, ich scheiß dir in die Kabine, wenn du da Tor machst.
Ja, so war der.
Ja, aber auch, ein kranker Fußballer. Ich glaube, der hätte auch eine ganz andere Karriere einschlagen können. Also, er hat trotzdem mal bei Top-Vereinen gespielt, aber der Top-Top-Verein war, glaube ich, Inter Mailand, bei dem er dann bis vor kurzem war. Ich weiß gar nicht, wo er
jetzt spielt. Ich wollte gerade sagen, der hat doch noch gar nicht aufgehört, oder? Spielt der noch?
Roter Stern Belgrad.
Roter Stern Belgrad, genau. Alter. Und der ist vor, keine Ahnung, vor einem Vierteljahr oder 3-4 Monaten hat er sich geschossen zum besten österreichischen Torschützen einer Nationalmannschaft, wenn ich mich nicht irre. Bei irgendwie.
Wen hat er überholt? Kleine Quizfrage.
Oh, Kranke?
Polster.
Toni Polster. Jawohl.
Alter!
Nicht schlecht.
Das ist mein, jetzt müsstest du sagen, Herr Stefan, mit den Leuten aus dem 18. Jahrhundert kennst du dich aus, weil du so Toni alt bist.
Polster, ja, mit Hans Krankel. Das ist übrigens bei uns im Fußballer-Jargon ist das immer, ich bin Hans. Das heißt immer, man ist erkältet. Hans Krankel.
Ja. Ach so. Also,
oh. Okay, weiß ich nicht, ob das besser ist, Nils. Ja, okay. Aber nein, Arnautovic, ich fand den, der hatte so ein bisschen einen kleinen Wink dazu gehabt, irgendwie wie Ibrahimovic zu wirken. Nur halt mit ein bisschen weniger Qualität.
Nur ein bisschen weniger Körper, fand ich.
Nee, also, Körper von Arnautovic ist auch brutal. Der ist nicht ganz so groß, aber der ist auch ein richtiger Muskel, glaube ich. Zumindest wirkt der immer so.
Echt?
Ja, ja. Schon unter, also krasse Oberschenkel auch und so.
Ja. Okay.
Ja. Okay, ja, und dann kam, würdest du es bezeichnen als deine schönste Zeit? Ich würde sagen, ja, der SC Freiburg.
Ja, absolut. Überhaupt nicht absehbar. Wollte mich eigentlich nur ausleihen lassen, um ein bisschen Spielpraxis zu sammeln. Hatte hart keinen Bock, irgendwie zum Tabellenletzten zu wechseln. 700 Kilometer entfernt von Bremen. Aber irgendwie, keine Ahnung, Menschenfängerstreich. Hat mich dann überzeugt und dann habe ich das gemacht und jetzt sitze ich heute immer noch hier. Ja,
ist krass. Menschenfängerstreich. Gestern oder vorgestern habe ich mal wieder einen anderen Podcast gehört. Und da sagte Chris Kramer die These gedroppt, Christian Streich und Carlo Ancelotti hätten die zu der Zeit Prime Freiburg, Prime Real Madrid die Trainerposten getauscht, wären beide Mannschaften abgestiegen. Also Streich Trainer bei Real wäre abgestiegen und Ancelotti Trainer bei Freiburg abgestiegen, weil die Trainertypen und die Mannschaften so krass auseinandergehen. Ich würde sofort sagen, Christian Streich hätte auch in Real Madrid eingefangen bekommen.
Weißt du, warum das stimmt? Also warum der das nicht geschafft hätte? Weil den hast du ja in Deutschland schon nicht verstanden. Wie sollen den bei Real Madrid verstehen? Der wäre gar nicht angekommen. Er erreicht die Mannschaft nicht.
Ja. Was sagst du zu der These, Nils?
Schlechte Kommunikation. Ich weiß, was er meint. Natürlich wäre er nicht mit Real Madrid abgestiegen. Ich bin auch ehrlich, ich bekomme ja oft die Frage, oh, Christian Streich, hätte der auch eine andere Mannschaft trainieren können? Ja, natürlich, rein fachlich ja. Aber so medial zum Beispiel hat er halt perfekt nach Freiburg gepasst, weil er seine Arbeit in Freiburg machen konnte, weil es ein Unterschied ist, mit Freiburg-Spielern zu arbeiten als mit Topstars. Das will ich ihm jetzt nicht irgendwie wegnehmen. Also das weiß man ja nicht, wie er mit denen hätte zusammenarbeiten können. Aber das ist einfach was anderes, wenn du dann so, also selbst Freiburg-Profis sind schon Diven in der Kabine, aber Real Madrid-Profis ist nochmal eine ganz andere Welt. Da kannst du dann schon als Trainer auch zerbrechen wahrscheinlich. Aber ich verstehe die These dahinter oder den Gedanken dahinter. Also es muss ein Trainer, muss auch zu den Werten des Vereins passen. Ein Trainer muss zu den Spielern passen. Deswegen kann ich auch heute mal nicht verstehen, dass immer die Manager die Spieler holen, weil ich finde, gerade als Trainer arbeitest du ja täglich mit den Leuten. Wir achten bei Transfers wahnsinnig auf Charaktere, die wir uns dazu holen. Also wir wollen da keine Unruhe in der Mannschaft haben. Und bei Real Madrid, wenn ich da die Rüdigers und Carvajals und alle sehe, das ist schon der Inbegriff für Unruhe.
Ja, na oder mein neuer Hassspieler, wenn ich ihn sehe im Fernsehen, der brutal gut ist, ist ja Vinicius Junior, ja. Also den einzufangen, das ist ja Wahnsinn. Ich habe das wieder beim Klassiko gesehen, das war ja.
Der hat sich jetzt entschuldigt. Das finde ich total witzig. Und er hat auch nur 3 Tage gebraucht, bis sein Berater die Entschuldigung im Internet formuliert hat.
Ja, mit KI, sicher.
Ja, das hat aber auch nicht selber gemacht, bin ich mir ganz sicher. Der ist, glaube ich, nochmal eine andere Liga als Arnautovic zum Beispiel, oder? Der ist doch komplett neben der Kappe, der Mensch.
Also ich sag denen, der kann auch nur in so einem Verein funktionieren und in so einem Kosmos, also wo das auch toleriert wird. Also du hast ja, also das Schlimme ist ja, du hast ja nicht nur ihn. Also ein Mbappé, glaube ich, der ist da auch nochmal ein ganz anderes Level und vielleicht nochmal anders speziell. Also das ist schon, also Real Madrid, das ist halt, ja. Das ist, glaube ich, nicht handelbar.
Ich frage mich immer bei diesen Spielern, ob die das selber wissen, dass sie sozusagen mit ihrer Art und Weise, mit ihrer Gestik und Mimik selber dafür sorgen, dass sie so ein bisschen gehatet werden. Weil ich meine, irgendwie, man geht auch von sich selbst aus, man hat ja immer ein Interesse daran, ihr jetzt mit eurem Podcast oder ich jetzt mit meinem Business, dass man irgendwo ankommt, dass man irgendwie jetzt nicht krank unbeliebt ist. Aber manchmal habe ich das Gefühl, ist dir das völlig egal? Also, keine Ahnung.
Na, das ist, ist ja auch kontraproduktiv. Jetzt nehme ich mal, bleiben wir mal bei Vinicius Junior. Also zeig mir einen Spieler, der kein Messer zwischen den Zähnen hat und zeigen will, dem zeige ich es jetzt aber heute richtig, dass dieses Polarisieren. Und ich glaube, als Spieler, klar weiß der auch, dass der gut ist. Trotzdem wird er von 10 Zweikämpfen wahrscheinlich auch nur 3 gewinnen, weil der Gegenspieler unglaublich motiviert ist, was er eh schon ist.
Ich glaube, ihr beide seht das jetzt gerade aus der Sicht von Vollblutfußballern. Also ohne, dass ich es weiß, halte ich es für möglich. Jetzt frage ich mich ganz oft, wenn ich sowas sehe, frage ich mich, ob die Macht von Beratern, von Menschen, die sich um dein Internet-Business, um Reichweite und sowas kümmern, mittlerweile so groß ist und der Einfluss auch auf Fußballer, dass die sogar sagen, lass mal heute wieder einen gucken, wir brauchen mal wieder ein virales Ding. Ich halte das für möglich, weil manche Sachen, die machen, sind so, das ist so irre. Also das ist so absurd und da halte ich für möglich, dass es am Ende, dass die quasi so gute Fußballer sind, dass die sogar steuern können in einem Spiel. Ja, heute mach ich mal einen richtigen Larry, heute lass ich mal richtig einen raus, damit wieder ein Ding für 3 Millionen Klicks abgeht.
Ich traue das schon zu, dass der polarisieren will. Also gerade bei Vinicius Junior, das merkst du einfach, der genießt das, ja, wenn er da provoziert. Aber mit den Beratern hast du recht. Gestern habe ich einen Artikel gelesen.
Das ist ein Satz, den hast du noch nie hier im Podcast gesagt.
Dass du recht hast?
Ich gehe raus und weine.
Lamine Yamal wurde verboten, Unterschriften zu geben. Sein Management hat ihm verboten, vor der Tiefgarage oder vorm Camp Nou oder vorm La Masia Dings Campus Unterschriften an junge Menschen oder generell Menschen zu geben, weil sie denken, dass die Unterschrift so viel Wert hat, dass sie verkauft werden muss. Das ist schon brutal, oder? Also wie viel kleinen Kindern brichst du gerade das Herz, ja? Also mich würde
das heißt, wenn Lamine Yamal an der Tankstelle bezahlt, darf er auch nicht unterschreiben, wenn er mit Karte bezahlt?
Sozusagen.
Okay.
Um eine rote Linie weiter durch den Podcast zu ziehen, in Nils Fall wäre das Verbot gekommen und einen Tag später hätte in der Zeitung gestanden, Andreas Pedersen 300 Unterschriften verschenkt von seinem Sohn auf dem Marktplatz in Wernigerode.
In Ilsenburg verteidigt.
Von Ilsenburg bis Drübeck.
Und VfB Germania Halberstadt kriegt aber neue Flutlichter.
Ja. Und zwar doppelt so groß wie Real Madrid.
Und dann liest du zwei neue Transfers in Halberstadt. Random im November verpflichtet.
MAP und. Aber warte mal, wenn wir schon bei großen Namen sind, also du hast ja auch Nationalmannschaft in Olympia. Vizetitel, sag mal Vizetitel, du hast eine Silbermedaille bei Olympia gewonnen. Du bist, glaube ich, in dem Turnier auch Torschützenkönig geworden mit sechs Buden. Das klingt erstmal alles schön. Aber mir hat Danny vorhin gesagt, du hattest im Finale, hast du gegen Neymar gespielt. Stimmt das?
Ja.
Hast du zu Neymar sowas Lustiges mal gesagt, wie Astronautovic zu dir? Also irgendwie sowas, du alter Kullerkeks.
Neymar, ich hätte nicht gedacht, dass du hier heute stehst.
So oft, wie du dich herumrollst.
Ich habe es aber in die Neymar-Doku geschafft, aufgrund meines verschossenen Elfmeters. Wenn wir schon bei Vinny Junior sind, die Brasilianer sind schon auf ihre Art unsympathisch manchmal, weil sie dann auch echt so vor unserer Kabine die ganze Zeit Bolognese gemacht haben und so. Ich dachte, mein Gott, also freut euch doch, aber müsst jetzt hier provozieren und sowas. Aber wir hatten echt so coole Jungs dabei, für uns war es echt okay. Wir haben so trotzdem unsere Party gemacht und die Silbermedaille gefeiert und deswegen habe ich immer ganz coole Erinnerungen. Aber keine Ahnung, vielleicht rede ich mir auch einfach nur schön.
Ja, aber für Brasilien war es ja auch ein Must-Win. Also nach 2014 mussten die ja quasi diese Olympia-Goldmedaille holen. Also anders ging es ja gar nicht.
Da waren wirklich so viele Danny Pilis im Stadion, die haben geweint, das kannst du dir nicht vorstellen. Das hat für die Welt bedeutet, sozusagen. Schmach irgendwie mitzumachen.
Ihr redet jetzt vom Halbfinale bei der Fußball-WM oder was?
Genau, also die Schmach war ja 14 und
7-1.
Dings war 16, ja? Die
Olympische Medaille.
Ja. Genau.
Und, aber jetzt immer in brasilianischer Währung, in der Olympia-Goldmedaille, ist er gegen den Weltmeistertitel im eigenen Land ein Furz wert.
Nee, ich glaube, das war schon wichtig. Du hast ja, wenn ich mir den Kader angeschaut habe die wollten unbedingt, ja. Also in Deutschland ist das ja dann, man darf ja dann 3 Spieler über 23 mitnehmen.
Ja.
Und alle anderen waren, glaube ich, nicht mal der damalige U21-Kader, sondern es war ein Mix aus allem dabei, oder?
Genau, also wir hatten eine super junge Truppe und wir haben jetzt auch keine Top-Stars aus Deutschland mitgenommen. Genau. Wir haben jetzt die Bender-Zwillinge und mich mitgenommen, aber sie hätten ja auch, keine Ahnung, Lahm oder keine Ahnung, wer alles in Frage gekommen wäre, die hätten auch Topspieler mitnehmen können. Aber es ging dann eher um das Erlebnis und dass die Jungs, die sich dafür qualifiziert haben, auch Spielpraxis bekommen. Deswegen haben sie mir auch gleich gesagt, dass ich auf der Bank sitzen werde, aber die Mannschaft mitführen soll und das war voll okay für mich, klar.
Nils, du bleibst auf der Bank sitzen, aber für so einen sicheren Elfmeter wechseln wir dich dann mal ein. Das hat richtig gut geklappt.
Was schießt denn so die ganze Zeit?
Nein, verstehe ich auch nicht, Nils. Sonst ist das immer andersrum.
Ich wollte das jetzt nur mal so einleiten zum Zwecke des Hinhörens und damit ein paar Leute nochmal kichern können. Ich habe natürlich mega Mitgefühl da auch und ich glaube, was würdest du zu verschossenen Elfmetern sagen? Weil du hast nur einen sehr bedeutenden verschossen. Macht das was? Ist das begleitet dich das weiter? Scheiß drauf oder sowas? Was fällt dir zu der Geschichte? Mental auch?
Na gut, es ist natürlich jetzt 9 Jahre her und trotzdem reden wir heute wieder davon oder nochmal davon und es ist immer Thema. Aber ich finde, also gerade bei jedem Elfmeterschießen wird es immer mindestens einen Deppen geben. Es ist einfach so. Und jetzt gibt es wieder Leute, die sagen, oh, man darf aber nicht Depp sagen. Also doch, in dem Moment habe ich das Gefühl wie der Depp, weil du natürlich verantwortlich bist dafür, dass die Mannschaft nicht gewinnt, ausscheidet, kein Gold gewinnt, wie man es halt auch darstellen möchte. Und damit muss man aber einen Umgang finden. Das gehört auch dazu, wie im beruflichen Leben, ne? Dann irgendwie dann auch ein paar Nächte mal schlecht zu schlafen, sich verantwortlich zu fühlen und dann aber ein gutes Umfeld zu haben, zu gucken, wer in deinem Umfeld fängt dich auf, wer ist für dich da, wer tut dir wieder gut und dann sich da wieder auch rauszuarbeiten. Und dann habe ich 6 Jahre später im Pokalfinale mit Freiburg gestanden und da habe ich dann wochenlang Elfmeter geübt. Und der war jetzt nicht super geschossen dann im Finale gegen Leipzig, aber ich habe mir das wieder erarbeitet, dass er dann reingeht sozusagen. Also dass man aus seinen Fehlern lernt und dann wieder viel macht, dass es beim nächsten Mal besser wird, das gehört auch einfach zum Lernprozess, ja.
Komplett. Und ich vertrete immer noch die These im Amateurfußball, nur wer schießt, kann verschießen, ja.
Ja, also aber ich wäre immer gerne Torwart beim Elfmeterschießen. Keine Ahnung. Wirklich? Das war mein Lebenstraum. Ja.
Ah, doch, Torwart im Elfmeterschießen? Oh, nee. Oh mega. Nee. Ich habe übrigens, wo wir bei Torhüter sind, du hast ja gar nicht mehr mit Kahn, da war ja Neuer schon da, als du bei Bayern warst.
Den haben wir noch komplett vergessen, jetzt. Mensch, nicht, dass Bayern sich wieder meldet und sagt, wir haben gestern eine Mail bekommen von Bayern München. Also tatsächlich von Bayern München.
Ach so, darauf spielst du an. Wir haben gestern wirklich eine Mail mit einem Bayern München Logo unten drunter gekriegt. Wirklich, kein Witz. Und den Rest darfst du erzählen.
Manuel Neuer habe ich ja vorhin in meiner ganzen Aufsage noch vergessen. Hätte ich ja noch mehr Tränen im Auge gehabt. Voll Profi.
Du hast mit Manuel Neuer, und zwar die Mail war ein Fan-Mensch, der aus Sachsen-Anhalt kommt, der jetzt Zeugwart ist bei den Frauen vom FC Bayern München. Und der hat uns geschrieben, dass er den Podcast hört und sich ein bisschen zu Hause fühlt und so weiter. Und Danny hat, weil das Logo unten war, gedacht, die wollen ihn jetzt nochmal verpflichten. Also, weißt du?
Ich soll die Transferpolitik übernehmen, weil die in meinen Augen, ich bin vielleicht schon mal erwähnt, Bayern-Sympathisant, die Transferpolitik mir seit dem Toni Kroos-Transfer ein Dorn im Auge ist.
Ja. Stimmt, mit dem hast du auch zusammengespielt, oder?
Mit Toni Kroos habe ich auch zusammengespielt und ich weiß, es ist immer so ein bisschen so ein politisches Thema oder so, aber ob jetzt Toni Kroos bei Bayern, Clemens Fritz bei Werder Bremen, Tim Kleindienst bei Cottbus, mit den Ossis ist man da immer auf Wellenlänge, es ist einfach so. Ja.
Ist wirklich so.
Tim Kleindienst auch, der hochgefeierte Turm, der die Hoffnung für die nächste WM. Krass. Stimmt, ist auch ein Ossi.
Ja.
Ich habe in Vorbereitung dieser Sendung ein Spiel gespielt übrigens, Nils. Und zwar habe ich mit der KI gespielt und habe der KI gesagt, bitte stell mir die vermeintlich Traumelf von Nils Petersen zusammen aus seinen Mitspielern nach Erfolgen und was du so findest im Internet und sonst irgendwie was. Soll ich kurz vorlesen und du kannst was zu sagen?
Warte, gerne. Ich bin ein absoluter Feind davon, dass Stefan diese KI benutzt. Ja?
Ich spiele damit einfach.
Er spielt damit sehr gerne. Und ich gebe dir Brief und Siegel, in Nils Petersens Traumelf wäre ein Spieler dabei, den du nicht auf dem Schirm hast, die KI nicht auf dem Schirm hat, der aktuell Landesklasse 3 spielt.
Nein, da bin ich Landesklasse 3. da bin ich sogar ganz sicher, dass er jetzt noch andere Sachen, die haben natürlich hier nach den Daten und Fakten erfolgen und etc. Und er hat auch KI hat hier lediglich Freiburg, Bayern und Bremen beachtet. Im Tor wurde gewählt Manuel Neuer. Würdest du den in deine Traumelf nehmen?
Also ja, jetzt rein sportlich ja. Ja, klar.
Als Rechtsverteidiger Philipp Lahm.
Ja, also klar, rein sportlich passt das, ist der Beste, ja.
Philipp Lahm war für mich gestorben, als er diese Kapitänsbindenkiste abgezogen hat mit unserem Ossi damals.
Das hätte ich, ich glaube immer noch, da gibt's ein Detail, was keiner weiß.
Das glaube ich auch.
Also
warte, fragen wir doch mal Nils. Na, Nils, hast du nicht Lust, mal so ein bisschen wie dein Papa um Kopf und Kragen zu kommen?
Und ich glaube tatsächlich, dass Philipp Lahm nach außen hin ein anderer ist als nach innen in der Kabine. Ich glaube, der hat zwei Gesichter.
Fragst du mich das jetzt, wenn du jemanden hast, der mit
ich habe niemanden gefragt, das war eine Aussage.
Ist das so, Nils?
So, Ausrufezeichen, Fragezeichen, so. Kann ich nicht bestätigen. Ich kenne Philipp auch nur aus der Kabine und auch vom Platz. Also, ich kenne ihn nicht privat.
Innenverteidigung, Jerome Boateng.
Das ist ja lang, wenn wir das so weitermachen.
Und Matthias Ginter auf der, an seiner Seite.
Ja.
Matze Ginter hätte ich jetzt äußert, ja.
Ja, dann halt links David Alaba, da brauchen wir nichts weiter sagen.
Nee, da hätte ich den tatsächlich Günther genommen von Freiburg.
Du oder? Hättest Nils? Für Nils Traumelf.
Ich hätte für Nils Günther genommen, ja.
Okay, oder? Gut.
dann also halt gestern, ja.
Dann halt Basti Schweinsteiger, Kevin De Bruyne. Ich meine, kann man nichts weiter zu sagen, kann man machen, oder?
Ja. Ja,
kreativ, ja. Kevin und Basti, das Tier, das Arbeitstier, aber ja auch gut. Dann Arjen Robben, Thomas Müller, Frank Ribéry und Mario Gomez.
Ja, nee, ich glaube, da fehlt noch ein Vincenzo.
Ich dachte nicht Frank.
Frank, Entschuldigung, Frank.
Ich glaube, da fehlt noch ein Vincenzo Grifo.
Nils, ja, wir sind hier in Magdeburg.
Ach so, sorry.
Das ist der Franki.
ich glaube, ein paar fehlen da noch, Nils, oder?
Ja, ist auch super schwierig, weil jetzt mal rein sportlich ist das so dann wahrscheinlich die beste Elf, aber man hat ja so auch beste Freunde und gute Kollegen, die man dann irgendwie dann auch drinnen sieht. Deswegen, man müsste eine sportliche beste Elf nehmen und eine menschliche beste Elf.
Okay, weil hier, stimmt, du hast von Freiburg hier, wie heißt der? Vincenzo Grifo.
Ja, Vincenzo Grifo. Vincenzo Grifo, 3 km/h mehr Weltklasse-Spieler, Champions-League-Sieger.
So ähnlich wie bei dir, nur 30 km/h.
Bei mir wären es 30 km/h. Und ich bin zwar wie, ich glaube, Grifo ist Linksfuß, oder?
Nee, Rechtsfuß.
Ah, Rechtsfuß, okay. Aber auf jeden Fall ist mein starker Fuß nicht mal ansatzweise so stark wie Sano.
Wisst ihr Profis und Pseudoprofis eigentlich auch die Schuhgröße von euren ehemaligen Mitspielern?
Grifo zwei, bei Nike 42, 2/3 und bei Adidas eine 43.
Darf ich mal mit Nils eine Testfrage spielen? Also Danny und ich spielen manchmal so in Teams für einen guten Zweck mit, um mit Absicht den Namen Promi-Teams zu vermeiden. Und wir gehen in die Kabine rein und weißt du, was Danny sagt? Der sagt, wer von euch hat Schuhgröße 43? Ich habe keine Schuhe mit. Wie würdest du reagieren, Nils?
Du bist ja völlig fair, du bist ein Fußballspiel, warum hast du keine Schuhe dabei? Es ist ja wie wenn du ITler bist und sagst, ich habe keinen Laptop.
Also. Ja, ich kann das ganz gut erklären, das ist doch ein überragender Übergang. In der Saison, als du dir nochmal gesagt hast, du hast nochmal Bock in der Heimat zu spielen in Blankenburg, hast ja nochmal ein paar Spiele gemacht mit deinen Kumpels zusammen, einer davon war auch schon mal hier, Philipp Hinze. Da habe ich auch Landesliga gespielt, so wie du, aber Landesliga Nord. Ich glaube, du warst in der Mitte aktiv und ich in der Nord. Ja. Und bin dann in der Nord auch. Guck mal, jetzt kannst du ja sehen, kann ich nochmal zeigen.
Das machst du gerade nicht, oder?
Doch, zeige ich
ihm. Du zeigst nicht dem Stürmer, der beste Torschütze aller Joker ist, mit gefühlt 300 Buden bei Einsatzminuten 20. Dem zeigst du jetzt nicht deinen scheiß Torjägerkanonen-Drecksschuh.
Na sicher.
Aus Plastik.
Na sicher. Das gehört doch zur Story dazu.
Was? Und in dem Jahr. Er rennt immer in die Kabine und sagt, Jungs, ich habe keine Schuhe dabei, aber den hier.
Aber den habe ich, aber der passt mir nicht, weil sie da wieder gespart haben bei der Kanone. Auf jeden Fall sind wir in der Saison am letzten Spiel gescheitert aufzusteigen. Okay. Und das war so bitter, dass ich gesagt habe, ich schmeiß wirklich alles weg, was in meiner Tasche war, plus Tasche. Also die Tasche musste ich wieder abgeben, weil ich den Verein verlassen habe. Und habe dann wirklich alles weggeschmissen. Und seitdem habe ich keine eigenen Fußballschuhe mehr.
Krass, okay. Ja, nee, ich habe immer noch ein paar rumfliegen irgendwo.
Spielst du eigentlich jetzt noch? Also hast du das da in Blankenburg aufgegeben? Machst du noch?
Also Blankenburg habe ich dann aufgegeben, nachdem mein bester Freund, Trauzeuge und Kumpel aus Kinderzeiten sozusagen nicht mehr dort war, habe ich dann da auch aufgehört und jetzt spiele ich hier bei mir in der Heimat noch ein bisschen Kreisliga B.
Du kannst ruhig sagen, dass er da rasiert wurde. Das hatten wir ja schon sehr oft in der Folge
so
mit drin.
Das war schon schade.
Ja. Das war schon schade. Also das war auch eine krasse Story, wobei wir kennen die Seiten, die Infos teilweise nur von einer Seite, glaube ich. Das hört immer dazu, dass man sich zumindest die zweite anhört, aber war schon eine krasse Meldung und hab gesehen, du hast jetzt aber auch schon wieder richtig performt in der Kreisliga B.
Ja, aber das ist dann auch so ein bisschen der Anspruch. Also manchmal tut es mir auch leid für die Gegner, weil das natürlich dann schon, man könnte auch sagen, Wettbewerbsverzerrung ist irgendwie, dass dann ein Ex-Bundesliga-Profi dann da mitwirkt und die Chance auf den Sieg vielleicht auch erhöht. Also das klingt jetzt total bescheuert, aber es ist einfach so. Und es hat halt auch so oft geklappt. Aber ich muss echt sagen, man erfährt da so viel Respekt von den Mitspielern, Gegnern, aber auch Schiedsrichtern, Fans, auswärts wie zu Hause. Das macht echt Bock, muss ich sagen, zu kicken. Also ich habe es echt vermisst. Ich kann dir nur den Tipp geben, kauf dir ein paar Fußballschuhe und melde dich wieder irgendwo an. Das ist schon geil.
Das
unterscheidet euch beide übrigens.
Das finde ich halt, und du spielst ja auch in der zweiten Mannschaft bei dem Verein, kann das sein?
Ja, genau. Also ich muss immer auf dem Kunstrasen trainieren, wenn die erste oben auf dem Rasen trainiert.
Das ist halt, ja, ich habe mir immer gesagt, nie alte Herren und tatsächlich auch nie Kreisliga. Ist irgendwie.
Aber Danny, siehst du, wer da sitzt und ein Mindset dir präsentiert, allein für den Moment. Wie heißt die Mannschaft, wo du da bist, Nils?
Sportfreunde Oberried 2.
Sportfreunde Oberried, erste Mannschaft, trainiert auf dem Rasenplatz und der Typ mit einer Silbermedaille von Olympia und all dem ganzen anderen Kram geht mit seiner Sporttasche an denen vorbei und sagt, Jungs, ich gehe mal runter auf den Rasen, auf den Kunstrasen und trainiere da mit der zweiten. Aber macht mal. Nee. Das ist doch mega Gefühl.
Das Gute ist bei Nils, der hat gerade gesagt, er fällt da halt auch auf, ja, also extrem auf. Also ich glaube, ich würde halt da nicht mehr auffallen.
Davor hast du Angst.
Ich glaube, nach zwei Spielen würde man merken, oh scheiße, der braucht auch wirklich gute Mitspieler, sonst kann der halt auch nicht. Ja, sonst ist der wirklich einer von uns.
Weil stimmt, im Gegensatz zu dir macht Nils ja Wege.
Möglicherweise
umkreist nicht noch Wege. Ja. Umkreist nicht so wie du nur den Elfmeterpunkt.
Dann melde dich doch wieder in der Landesliga an, dann passt du dich dem Niveau auch an.
Nee, dafür reicht's nicht mehr, dafür reicht's auch nicht mehr. Gestern kam eine Nachricht, Nils, wir haben heute ein Spiel zusammen für eine schöne gemeinnützige Sache.
Ja, stimmt, in Köthen 18:30 Anpfiff, also das könntest du schaffen, wenn du jetzt los.
Da kam dann gestern ein Video vom Platz und dann wurde der Platz gefilmt, wie schön der ist, und ich habe nur dann privat demjenigen geschrieben, zeig mir mal bitte, wie der Platz aussieht zwischen Elfer und zwischen Elfer und Fünfer.
Ich fand's aber auch geil, weil wirklich, jetzt war so witzig das Video, der Typ hat einfach den Platz unter Flutlicht und dann regnet es ein bisschen, es war keine Menschenseele auf dem Video und ich habe nur zurückgeschrieben, das einsamste Abschlusstraining, was es je gab. Nils, lass uns mal über den Moment reden, dass halt Profifußball und so weiter nur noch bedingt eine Rolle spielt. Was für ein Business machst du denn jetzt?
Also ich habe ja vor 2 Jahren aufgehört und eigentlich war schon längst mein Anliegen, dann irgendwie im Fußballverein tätig zu sein, natürlich naheliegend beim SC Freiburg, aber bin dann irgendwie selbstständig geworden und jetzt arbeite ich selbstständig in den Medien. Arbeite für diverse TV-Sender, am meisten für The Zone, darf dann sozusagen da die Bundesliga und Champions League begleiten, das macht echt Bock. Man ist auch viel unterwegs, allein jetzt nächste Woche darf ich nach Lissabon, dann noch nach Manchester Champions League-Spiele betreuen, Bundesliga-Spiele vor Ort. Ja, das macht schon richtig Spaß, das Arbeiten, wenn man Fußballaffinität hat, jetzt auch wie ihr oder so, und dann damit irgendwie was machen darf, dann ist das schon richtig, richtig cool. Ansonsten gebe ich noch Vorträge in Unternehmen zu verschiedenen Themen. Ich bin, schreibe Kolumnen, ich bin ehrenamtlicher Schöffe am Amtsgericht, im Jugendgericht. Also mein Terminkalender fühlt sich immer rasant. Ja.
Du machst es wirklich mit diesen ehrenamtlichen Schöffen? Das finde ich großartig, Nils. Also wenn ich könnte, würde ich dich jetzt durch den Bildschirm...
5-Jahres-Vertrag, mein erster.
Ja, ich würde dich drücken. Das ist wirklich geil, aber es ist natürlich auch, weil das ist ja auch, wir müssen da ja nichts groß drum rumreden. Eigentlich müsstest du nicht mehr wirklich richtig arbeiten. Du bist jetzt in der privilegierten Situation, dir wirklich Dinge auszusuchen, die Spaß machen, oder?
Das ist das schönste Gefühl, das ich haben kann. Das rufe ich mir auch echt oft hervor, dass ich sozusagen jetzt auch so ein bisschen selektieren kann, ja, und sagen kann, darauf habe ich Bock, darauf habe ich keinen Bock. Ich habe aber gemerkt, ich muss zu tun haben. Ne? Ich bin 36, ich bin zu jung, um irgendwie jetzt angeln zu gehen nur noch. Und ich brauche eine Aufgabe, ich brauche Mehrwert für die Gesellschaft. Ich liebe es, Wertschätzung zu erfahren. Gerade wenn man mal Fußballprofi war, bekommt man sehr viel davon. Anhand von Applaus, anhand von guten Noten nach dem Spiel. Anhand von Leute kaufen Tickets, Trikots, Autogrammkarten, was auch immer, möchten was von dir. Und dann sehnt man sich immer danach so ein bisschen nach Wertschätzung. Und das erfahre ich natürlich nur, wenn ich beruflich irgendwie aktiv bin oder ehrenamtlich und oder halt in der Kreisliga spiele. Deswegen, klar, man will das immer irgendwie ein bisschen haben, bin ich ehrlich.
Schreibst du dir eigentlich noch so Nachrichten mit Sebastian Schweinsteiger, ist ja erwachsener Mann mittlerweile, Sebastian Schweinsteiger und so weiter, wenn ihr so gegenseitig eure Kommentatoren und Fachmann-Kommentare macht? Schreibt ihr euch da gegenseitig, Digi, da hast du mal richtig daneben gelegen. Und neulich hätte ich, wenn ich du wäre, hätte ich Sebastian Schweinsteiger geschrieben.
Der heißt Bastian, nicht Sebastian.
Bastian Schweinsteiger. Aber Basti sagen ja immer nicht. Der sagt, ja, Basti, das muss mir so ein Bayern-Fan jetzt sagen. Nee, da hätte ich ihm geschrieben, du musst aufpassen, das Jackett ist unten am letzten Knopf zu eng. Weißt du, was ich meine? Hast du das auch gesehen?
Ja, Also, nee, hab ich nicht gesehen, aber jetzt mit Basti habe ich jetzt keinen Kontakt, wenn man sie sieht oder so, klar, aber man hat schon mit ein paar Leuten dann auch aus dem Business Kontakt oder mit Ex-Profis, die jetzt irgendwie im Fernsehen arbeiten, und wenn ich sowas sehen würde, würde ich denen das auch schreiben, wenn wir Kontakt hätten. Manchmal ist es auch so, ich liebe das auch, keine Ahnung, letztes Mal habe ich zum Beispiel Leverkusen Gladbach kommentiert und habe dann im Spiel gesagt, oh, Granit Xhaka ist jetzt weg, diese Aura fehlt auf dem Platz, und in dem Moment schreibt mir Tim Klein diese Nachricht, Junge, ich habe Aura 1000, so, das ist dann manchmal ganz witzig so, dass die Leute das immer noch so begleiten, ne?
Das, aber das finde ich auch, ja. Weil das ist ja, das ist wirklich, das mache ich in einem anderen Kontext, im anderen sportlichen Kontext auch,
dass
ich
so Aura 1000,
ich habe Aura 1000.
Geiler Spruch von Tim Klein's.
Nee, aber ich will auch gar nicht Bodyshame machen oder sowas, aber ich fand, das war für das Bild, ich konnte mich nicht mehr auf das konzentrieren, was Bastian Schweinsteiger da gesagt hat, weil das hörte dieser Knopf, und dann spannte das Sakko da unten, und das hörte aber genau an der Kante von diesem Fachmanntisch auf. Das war so präsent. Ich konnte nur noch da drauf gucken.
Das war ganz, das ganz getriggert. Und
dann, ja. Da habe ich gedacht, kann nicht mal irgendein Kameramann oder irgendeine Aufnahmeleiterin sagen, stell dich anders hin oder mach den Knopf auf den anderen. Das war wirklich witzig, der arme Bastian.
Essen scheint zu schmecken bei Bastian.
Ja, Bastian Schweinsteiger, überragender Typ, finde ich mega.
Nils, dein Weg klingt so ein bisschen nach so einem Chris Kramer Weg, der dann irgendwie nach der Karriere ganz, ganz viel gemacht hat, viel ausprobiert hat, dann auch gerade in den Medien sehr aktiv war, beim ZDF, bei The Zone, bei Prime weiß ich glaube ich gar nicht. Siehst du dich selber denn auch mal so wie er dann Richtung Trainer, und du sagtest ja, du willst Richtung Verein zurück, oder geht es eher so weg von dem Fußball so direkt dran, sondern eher so Vereinsarbeit?
Also ich habe schon gedacht, dass ich direkt danach so ein bisschen in die Geschäftsstelle gehe, mich dort ausprobiere, schaue, was mir Spaß macht. Ich habe dann auch so ein Weiterbildungsstudium in St. Gallen gemacht, Thema Sportmanagement. Ich habe immer Trainer-Dasein abgelehnt eigentlich so ein bisschen, weil ich so dachte, oh nee, es ist nicht so meins, und jetzt habe ich mehr und mehr doch irgendwie den Drang in mir, zumindest mal den Trainerschein zu machen. Habe mich dazu auch schon mal angemeldet auch für den April, dass ich da den B-Schein mal mache. Oh, das ist, ich kann das Leben einfach nicht planen. Ich habe nie geplant, dass ich jetzt für diverse TV-Sender arbeite oder keine Ahnung, das habe ich einfach nicht kommen sehen, deswegen lasse ich es auf mich zukommen. Aber ich habe natürlich auch keine Kinder, was vielleicht irgendwann mal Thema sein wird, dass man dann auch vielleicht ein Stück weit sesshafter werden möchte, dann macht das wieder mehr Sinn, im Verein zu arbeiten oder irgendwo Trainer zu sein, dass man sozusagen auch einen Hauptwohnort hat und da auch arbeitet. Jetzt bin ich wirklich 4-5 Tage die Woche unterwegs. Das würde dann halt nicht mehr gehen. Aber wie gesagt, ich bin total gern auf Reisen. Ich bin total gern bei der Bundesliga, Champions League, Euroleague, egal wo, dabei und am Spielfeldrand. Mag den Job, und solange ich das halten kann, bin aber auch Realist, dass das jetzt kurzfristig, mittelfristig okay ist. Aber es hören jedes Jahr Spieler auf. Viele Ex-Profis schielen auf so einen Job. Aber solange ich ihn noch habe, genieße ich es halt, ja.
Ja, absolut wunderbare Situation. Einfach, und in seinem Fall als der Dienstälteste hier mit 20 Jahren Vorsprung einfach laufen lassen. Also ich glaube, dein Lebensmeridian, der ergibt Sinn, und der ist da so ein bisschen golden unterwegs. Ihr heiratet hast du ja auch, ist ja gar nicht so lange her, oder? Irgendwie.
4 Jahre.
Ja, genau. Und einfach 4, machen das. 5. Wobei, das Einzige, was mir nicht...
erwischt.
Das ist auch so ein Scheiß, als ob man das genau wissen muss. Was ist denn das für ein Unterschied? Jeden Morgen aufstehen und miteinander arbeiten, dass es einem gut geht, ist viel wichtiger, als zu wissen, an welchem Kacktag irgendwer Geburtstag hat. Oder
ich kenne die ganze Landesklasse 3 in Sachsen-Anhalt auswendig, aber... ist was anderes.
Naja, das ist doch logisch, dass er die Kamera sieht. Irgendwann ist es, die Hörner auch mal voll. Ja.
Lass uns doch da mal reinsteigen, ganz kurz nochmal. Machen wir mal den Absprung in den Amateurbereich, weg von Champions League und Konferenz, die mir im Übrigen bei The Zone sehr, sehr gut gefällt.
Ja.
Das sollte man an der Stelle, die läuft ja seit diesem Jahr auf The Zone samstags. Finde ich echt cool. Finde ich mal was anderes.
Wo wolltest du denn jetzt hin?
Landesklasse 3. Wir feiern den Harz ja auch sehr, sehr krass mit vielen Erwähnungen und auch vielen Gästen. Neulich hatten wir Kevin Hildach da von Osterwiek, der, glaube ich, auch bei Einheit sehr aktiv war und, glaube ich, auch einmal Richtung Halberstadt gehen sollte oder da auch eine Zeit lang mit trainiert hat. Wer ist denn dein Staffelfavorit in der Landesklasse 3? Zwei Freunde von dir spielen ja in Langstein, die in meinen Augen gerade sehr, sehr gut performen, weil ich so nicht zugetraut hätte. Siehst du sie auch am Ende ganz oben?
Also ich sehe schon Osterwiek am Ende ganz oben, finde ich. Hat so auch mit Nick Schmidt dann noch und Kevin Hildach und dann auch ein paar Ex-Blankenburger, die haben schon eine richtig gute Mannschaft. Sind jetzt, glaube ich, einen Punkt vorne vor Langstein. Langstein jetzt aber Philipp Hinze verpflichtet. Auch nochmal ein sehr, sehr guter Transfer. Das können wir jetzt hier im Podcast verpitchen. Ich glaube, der ruft mich gleich an und sagt, hast du eine Scheibe?
Hinze.
Aber das macht schon, ist schon ein enger Zweikampf. Aber die beiden werden es unter sich ausmachen.
Ja, aber Krummnoden Hinze kriegst du ja auch nicht getrennt, ne? Das ist ja Wahnsinn.
Nee, das ist wirklich so Eigelb und Eiweiß, die gehören zusammen.
Jetzt würde mich interessieren, wer von beiden was sein möchte. Wer ist das Gesunde?
Das ist die Frage.
Und wer ist das? Ja. Nee, also, nur für die Transparenz, Zeitpunkt der Aufzeichnung dieses Podcasts ist eine Woche vor Ausstrahlung. Das heißt, es könnte sein, dass die Hinze-Nachricht dann doch bei der einen oder dem anderen schon unterwegs ist. Aber zum Moment der Aufzeichnung scheint es hier brandheiß zu sein. Also insofern kannst du deinen Kumpel Hinze dann noch darauf vorbereiten, dass du da die News droppst, damit er vielleicht selber dann quasi für seine asiatischen Trikotkäufer und Käuferin das irgendwie auf seinen Socials rausdrücken kann.
Der letzte Transfer von Philipp ist sogar bei Sky gelandet.
Ja.
Ja.
Der Weg ist kurz.
Ja. Aber da haben sich tatsächlich, da ist glaube ich zu Westerhausen gegangen und Sportkamerad Krumno zu, glaube ich, Bersel.
Kümmerst du dich eigentlich auch um Einheit
Bär verkleidet?
Ja, genau. Ach, das hat er auch gesehen.
Understatement wurde da groß geschrieben.
Ja, fand ich auch gut. Mit so einem Quatsch irgendwie durch Bersel zu fahren und so. Super.
Ja, was denn?
Ist er ja sonst nicht der Typ für, der Max. Sonst ist er
nein.
Bodenständig unterwegs.
Wie die sich jetzt gerade freuen, glaube ich, dass hier so ein Profi-Fachmann und Ex-Profi sie so wertschätzt. Hast du auch immer noch einen Blick auf Einheit Wernigerode?
Ja, natürlich. Also ob Halberstadt, ob Wernigerode, schaue ich immer auf die Liga. Es ist praktisch, dass sie in einer Staffel spielen. Irgendwie die Liga kann man auch mal nicht so ganz greifen. Aber klar, der Blick geht immer dann Richtung Mansberg auch.
Ich frage dich nämlich, weil es gibt eine Wette hier im Podcast abgeschlossen. Kevin Hildach war hier zu Gast und Danny ließ sich hinreißen dazu, dass er sagte, dass er nicht glaubt, dass die in der Liga bleiben. Und Kevin Hildach hat sofort gesagt, spinnst du? Na klar bleiben die in der Liga, lass uns eine Wette machen. Ich habe mich sofort auf seine Seite geschlagen. Und wenn sie in der Liga bleiben, muss Danny, Kevin und mir einen Aufenthalt auf Mallorca bezahlen. Deshalb würde ich jetzt vielleicht so ein bisschen, wenn du noch mal deine Einschätzung heben könntest, muss ich eine Badehose kaufen, eine neue?
Also Einheit wird auf alle Fälle die Liga halten. Deswegen. Für teuer.
Was sollst du auch anderes sagen?
Natürlich.
Ja, was soll auch anderes sagen?
Nee, da bin ich Matthias Sammer-Vibes, Klarheit.
Ja, klar. Also für mich ist, ich gebe dir recht, die Liga ist dies Jahr so krass nicht durchdringbar, weil du meiner Meinung keine richtige Spitzentruppe hast. Die sind in den letzten Jahren alle aufgestiegen. Du hast relativ gute Aufsteiger mit Lok Stendal, die jetzt auch nicht so underperformen, wie man eigentlich denkt für den Aufsteiger aus Sachsen-Anhalt. Ich sag, Wernigerode steigt mittlerweile nur ab, wenn Stendal drin bleibt.
Das ist mir scheißegal. Ich mähe es nur um den Flieger und um eine gute Zeit mit Kevin. Was ist denn mit dir? Ist mir scheißegal, was jetzt noch passiert.
Ist mir scheißegal, ob du ein Lokständer oder ein SC Freital-Trikot im Bierkönig trägst. Ja.
Da bin ich ganz Papa Petersen. Du musst zahlen!
Aber das ist auch eine gute Anekdote. Das lässt du dir, Bierkönig lässt du dir seit 15 Jahren, nach 15 Jahren Profifußball trotzdem nicht entgehen, oder?
Nein. Ich war jetzt erst vor 2 Wochen wieder. Das ist schon. Das ist ja das Schöne. Also ich sage ja immer, ob Bundesliga oder Kreisliga, am Ende spielen alle den gleichen Fußball und alle machen den gleichen Sport. Und dort treffen sich auch noch alle, die den gleichen Sport. Und ich finde das immer so geil, weil zum Beispiel jetzt mein bester Kumpel Christoph, der ist ja auch so polarisierend auf dem Platz und jetzt auch nicht der beliebteste in der Region oder in der Gegend bei Gegenspielern oder so. Und dann im Bierkönig merkst du erstmal, wie sympathisch dann auch alle sind, außerhalb dieses Grüns.
Ja. Also wenn ich es nicht besser gewusst hätte, hätte ich gedacht, er redet gerade von dir, Danny. Das ist halt wirklich ein bisschen witzig.
Nee, kann doch nicht, weil Christoph hat noch ein gutes Füßchen.
Ja, aber richtig geil ist, wie gesagt, ich war erst vor 14 Tagen, seitdem also Nils nicht mehr Profi ist, fährt er lieber dreimal nach Malle im Jahr.
Nicht nur war nicht Closing? Ah, nee, es war letztes Wochenende, ja.
Malle ist nur dreimal im Jahr.
Ja, ah, okay.
Malle ist nur dreimal mehr.
Ich arbeite und bin ehrenamtlich unterwegs. Ehrenamtlich auf Malle.
Ja. Nee, also warte, direkt als Jugendcheffe einfach mal noch ein bisschen ehrenamtlich gearbeitet und dann aber nochmal sagen lassen.
Das wertet auch deine Aussage ganz gut ein, dass du relativ viel unterwegs bist. Ja. Und dir die Termine
so liest. Ich hab der Richterin gesagt, ist es okay, wenn ich aus Malle zugeschaltet wäre?
Das ist richtig geil. Ey Leute, jetzt wird's auf jeden Fall Kabinenniveau und ich hoffe nicht, dass irgendwer da ist und sich jetzt in seinen Gefühlen verletzt wird. Lasst uns unseren Humor und ihr habt hoffentlich gemerkt, was für ein unfassbar sympathisches Stück auch Sachsen-Anhalt-Fußball wir jetzt hier gerade vorstellen durften und wir hat reingucken lassen in sein Leben. Ich hoffe, dass wir Nils irgendwann mal dazu kriegen und dass sich unsere Universen so synchronisieren, dass wir ihn vielleicht mal bei Schule and Friends mit einfach in der Kabine haben. Einfach nur, damit du ihn fragen kannst, ob er Schule für dich hat.
Was hast du denn für eine Schule, Nils?
Und er dir ein Ding verpasst. Und er dir einfach mal einen schönen Gong gibt.
Na gut, aber da muss ich ja sagen.
Meine 46 zwei Drittel kriegst du dann.
Das passt perfekt. Also selbst ein Christian Beck hat mir Schuhe geliehen. Ja?
Wie viele Tore hast du immer?
In dem Spiel, keine Ahnung.
Sag.
In dem letzten, da war Christian nicht bei.
Ach so.
Mit Christian, keine Ahnung. Genau, eine Sache wollte ich gerade noch. Eine Sache ist mir gestern noch, also nicht gestern, mir wurde das auch öfter mal vorgespielt. Du bist jetzt auch als Podcaster unterwegs. Lass uns doch da mal ganz kurz drüber reden. Ja. Wie kam es dazu? Wer ist dein Kwangdong? Und ja, was ist eure Message, die ihr da mitgibt oder mitgeben wollt?
Du, am Ende habe ich eigentlich schon lange irgendwie damit irgendwie, ja, es war schon lange in meinem Kopf, sowas zu machen. Und dann denkst du immer so, ach nee, du willst jetzt auch nicht auch noch auf den Podcast-Zug aufspringen. Und es gibt doch so viele, so wie euren auch schon ewig. Und willst jetzt auch noch einen machen und irgendwie so mitrennen. Aber irgendwie habe ich dann gedacht, ach nee, ich hab Bock drauf. Das mit dem Pipo Konrad, den habe ich bei RTL kennengelernt. Der ist Sportkommentator bei gerade viel in der dritten Liga für Magenta TV. Und wir verstehen uns gut, haben einen ganz guten Vibe. Darauf kommt es immer so an, wie bei euch auch, dass man da so sich gut versteht, auf einer Wellenlänge ist. Und dann labern wir echt so ein bisschen so zwei, drei Rubriken runter, reden über meine Kreisliga, reden viel über die dritte Liga, über die Bundesliga. Es soll eigentlich, wie bei euch auch, eher Richtung Unterhaltung sein. Ne? Also die Leute sollen jetzt nicht irgendwie eine Stunde dann irgendwie vermittelt bekommen, wie die dritte Liga ausgegangen ist und wir lesen die Ergebnisse vor, sondern du willst so ein bisschen auf unterhaltende Art und Weise den Menschen eine schöne Stunde bescheren, dass die dann irgendwie gut gelaunt rausgehen. Das ist eigentlich so der Input sozusagen. Aber wir haben jetzt kein Ziel, oder dass wir sagen, oh mein Gott, das soll jetzt das neue Luppen oder Copper TS oder irgendwas werden, gar nicht. Sondern wir zwei haben Spaß und wer uns zuhören will, der soll sich das gerne geben.
Also meine Stimme hast du, ich habe reingehört. Also es liegt dir auf jeden Fall, solltest du weitermachen.
Ja, den Eindruck Dankeschön. Hatte ich jetzt in dem Podcast ja. gar nicht.
Ja.
Ich hab komplett kein Entertainment-Talent. Also
ich könnte ja wirklich nur drei Tage zuhören.
Nein, mega Variante. Und ich finde auch, man muss immer gar nicht sich so rächen. Also das hast du wahrscheinlich nicht gemacht, aber das hätte man so interpretieren können. Ich finde das gar nicht so schlimm. Mehr Podcasts über Fußball und rund um den Fußball und mit mehr Blicken darauf aus unterschiedlichen Sichtweisen von unterschiedlichen Persönlichkeiten und so weiter. Weil letztendlich sind wir in einem harten Konkurrenzkampf mit so viel Angeboten, die die Menschen haben und so. Und wenn wir es schaffen, ja. das auf einer breiten Fläche für den Sport auch, also für den Sport, Fußball, Aufmerksamkeit erzeugt wird und dass da auch unterhaltsam und niederschwellig irgendwie über Fußball geredet wird, dass man spürt, dass es Spaß macht und so. Insofern, zieh durch, Nils.
Danke.
Viel Erfolg.
Ja, danke, danke.
Danny.
Ich muss jetzt kurz Philipp schreiben. Top-Transfer in Langenstein, Fragezeichen.
Du hast jetzt nicht aus dem Podcast live raus, Philipp Hinze, geschrieben. Lust.
Na klar.
Diese Ego-Scheiße beim Fußball ist wirklich
das allerletzte. Ich habe nur gefragt, habe ich gestern bei Sky Sport News AD nicht gesehen. Also ich frage ich, ob das wirklich stimmt oder ob Nils hier Name-Dropping macht. Nein, Spaß.
Vor allem Langenstein, einer meiner Lieblingsvereine. Seit
wegen des Schwimmbads.
Wegen des Schwimmbads direkt nebenan.
Ich war noch nie dort. Ich war noch nie dort, aber jetzt geht kein Weg mehr dran vorbei. Spitzenspiel Langenstein, Osterwiek.
Nee, also ich habe nur für dich zur Erklärung jetzt, ich habe für so einen Adventskalender von unserem Podcast, habe ich über die letzten drei Jahre immer so alle Vereine so besucht und habe so kleine Berichte über die gedreht und so und dann haben wir jeden Tag so einen anderen Verein vorgestellt und in Langenstein war es halt so, der Verantwortliche, der da war mega, der ist auch immer hier bei uns in Magdeburg beim Handball und die Anlage ist halt genauso wie Amateurfußball sein muss. So, und ich stelle mir das so geil, wenn da Saisonvorbereitung ist bei plus 57 Grad und die dann da irgendwie mit hängender Zunge durch die Langsteiner Berge irgendwie hoch und runter, da diese Berge, die du laufen musst, damit du überhaupt auf den Platz kommst. Und dann kommst du auf den Platz an, siehst diesen Turm und weißt, gleich gibt's eine schöne Abkühlung. Ist doch mega. Ist doch einfach geil. So muss das sein. So.
Schöner kann man es auch nicht anteasern, ne?
Ja. Wann wechselst du hin?
Ich habe auch echt kurz überlegt, damals, als Christoph hingewechselt ist, aber das hat mich schon mit Blankenburg gestresst, weil ich natürlich dann auch genieße, wenn ich meine Heimat bin, aber so bist dann immer so ein bisschen unter Zugzwang, oh, man schafft es mal wieder und dann kommt ständig die Nachfrage, das macht dir dann auch ein bisschen Druck und die Entfernung ist einfach zu krass.
Ja. Ja, das ist das Einzige, was ein bisschen Wehmut auch in meinem Herzen erzeugt. Dass halt so ein krasser Typ und so ein bisschen Identifikationsfigur auch für unsere Region und Sachsen-Anhalt hat es ja schwer, auf dem Fußballatlas zu bleiben, dass du so weit weggezogen bist, aber letztendlich kannst du da ja mal unsere Fahne in die Breisgauer Erde stecken. Schön im Weinberg der Sachsen-Anhalt-Flagge. Gut, wollen wir Tschüss sagen? Oder traust dich nicht? Danny, du willst noch weiter mit ihm, aber irgendwann ist so ein Podcast auch zu Ende.
Es tut mir leid, jetzt müssen wir wirklich wieder ins harte Leben zurück. Ja.
Hast du halt wirklich eigentlich einen Bayern-München-Schlüpper heute angehabt?
Nein, also meine intensive Bayern München Zeit ist wirklich seit ein paar Jahren vorbei. Ja. Hängt auch viel mit dieser Transferpolitik zusammen, die ich nicht mehr für identifizierbar hielt. Und ja, aber nein, heute habe ich keinen, aber ich bin immer Bayern, richtiger Bayern-Fan, so von Dienstag bis Donnerstag, Europapokal und DFB-Pokalzeit. Gestern Abend auch kurz gezittert, aber Bayern ist aktuell nicht aufhaltbar.
Was auch jetzt durch, zum auch Zeitpunkt der Ausstrahlung keinen mehr interessiert, weil es schon eine Woche her ist. Deshalb haben wir auch nicht weiter über aktuelle Fußballereignisse mit Nils sprechen können.
Da merkt man den Podcast-Profi jetzt, in diesem Sinne.
Wahnsinn, oder? Ja, aber jeder muss ja Mehrwert darstellen. Ja.
Wie sieht's aus? Ich werde für euch beiden Goalgetter gerne der Wasserträger sein. Das war mir eine große Ehre und glaub mir, mein Kreuz ist sehr, sehr breit. Nils, Gesundheit ganz viel und einfach Erfolg und die richtigen Ideen im richtigen Moment. Aber um dich muss man sich, glaube ich, keine Sorgen machen auf deinem Glückslebensstrahl, der aus Gold ist, auf dem du da rumreitest. Danke, das war eine große Bereicherung.
Nils, ganz lieben Dank und alles Gute für die Zukunft.
Danke euch auch. Toi, 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 hat mir sehr viel Spaß gemacht. Alles Gute.
Alles Gute. Ciao, ciao.
Ciao.
Musste machen. Der Amateurfußball-Podcast des Fußballverbandes Sachsen-Anhalt. Vorgelegt von der Avento Intensivpflege.